Liebe Schwestern und Brüder, es wird sicherlich viele Antworten darauf geben, auf die Frage, die wir uns heute gestellt haben, nämlich, warum wir Christen sind. Ich möchte heute zwei ganz kurze Antworten geben, die zweite wird ein wenig länger, aber die erste ist die grundlegende. Viele Menschen haben recht, wenn sie diese Frage hören, damit ich in den Himmel komme, sagen sie. Und das will ja auch Gott. Er möchte jeden Menschen erlösen aus den Ketten der Sünde und möchte ihn durch Jesus Christus mit ihm versöhnt wissen. Und die Folge dessen, dass wir ein versöhntes Leben mit Gott leben dürfen, ist, dass wir in der letzten Stunde auf dem Sterbebett wissen, der Weg in den Himmel ist frei. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, das ist nicht falsch, damit ich in den Himmel komme. Aber ist das wirklich die letzte Antwort? Und die 80, 90 oder gar 100 Jahre dazwischen, auf dieser Erde, was ist dann der Sinn, das Motiv unseres Christseins? Darauf möchte ich heute einen besonderen Schwerpunkt legen, denn das ist wichtig. Wir haben als Text heute diese bekannte Stelle aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, der Weinstock und die Reben. Ich lese einmal diese wenigen Verse. Jesus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, die wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, so wird es euch zuteil werden. Und dann noch der 16. Vers. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt und bringt Frucht, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe. Das sind sehr fundamentale Worte, sehr grundlegende Worte für die Sinnhaftigkeit unseres Lebens. Warum gibt es Christen in dieser Welt? Wir müssen uns vorstellen, dass Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seinem Martyrium zusammen ist. Und er hält diese sogenannten Abschiedsreden. Und er teilt ihnen mit, nachdem sie gefragt haben, was ist jetzt mit uns? Wie geht's mit uns weiter? Wenn du nicht mehr da bist, ist doch alles sinnlos geworden in dieser Welt. Und dann sagt er nein, sondern ich gebe euch einen wunderbaren Auftrag, der euch das ganze Leben erfüllen wird. Nämlich, ich sende euch in diese Welt hinein, wahrhaftig wie Schafe unter die Wölfe, aber gerade da seid ihr richtig, wo ihr in eurem veränderten Leben für viele Menschen zum Segen werden dürft. Und dann bringt er dieses Gleichnis vom Weinstock und von den Reben und will damit sagen, nein, euer Leben ist nicht umsonst, sondern ich habe einen großen Plan mit jedem Einzelnen von euch. Und weil wir die Theorien so schlecht erfassen, bringt er dieses bildhafte Gleichnis, das den Israeliten vom Alten Testament her schon bekannt war. Nämlich er sagt, schaut mal auf diesen Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Und damit hebt er sich ab von dem, was im Alten Testament zu den Israeliten gesagt wurde. Nämlich, da war das Volk Gottes der Weinstock. Das heißt, Gott erwartete von dem Volk Gottes totale Veränderung und Früchte in einer heidnischen Welt. Jetzt aber sagt Jesus, nein, ihr sollt nicht rackern, ihr sollt euch nicht mühen, ihr sollt nicht alles unternehmen, um sogenannte Frucht aus eurem Leben hervorzubringen, sondern der Weinstock bin ich. Von mir her geht die Lebensqualität aus. Von mir her kommen die Lebenssäfte, die in euch reifen und Frucht tragen. Das heißt mit anderen Worten, es ist ein entkrampfendes Wort unseres Herrn, das uns aus aller Gesetzlichkeit, aus allem Rennen und Laufen herausnimmt, sondern uns hineinnimmt in die Ruhe Gottes. Denn was hat schon eine Rebe zu bringen? Sie hat nur am Weinstock zu bleiben, sagt er. Das ist das Einzige, was für die Rebe wichtig ist. Bleibt in mir, wie ich in euch bleibe, sagt er. Das heißt doch mit anderen Worten, liebe Geschwister, unser Lebensauftrag wird dann gelingen und wir werden Frucht tragen, wenn nur die eine Mühe in unserer Seele bleibt, nämlich am Herrn, dem Weinstock, zu bleiben. Das ist Christsein. Mit Jesus leben, zu ihm alle Not des Lebens bringen, alle Fragen mit ihm erörtern, alle internen Konflikte auf sein Herz legen. Das heißt Christsein, bei Jesus bleiben. Sie können vieles vergessen, was man so an Christlichkeit ihnen beigebracht hat, wenn nur diese eine Regel ihr Leben bewegt: Bleibt in mir. Dann werdet ihr Frucht bringen. Das geht gar nicht anders. Wenn die Rebe am Weinstock bleibt, wird sie Frucht bringen. Sie muss sich nicht anstrengen, sie muss nur bleiben. Liebe Geschwister, das ist das Schöne und Befreiende dieses Gleichnisses. Es wird kein Druck entwickelt und es wird keine Leistung erwartet, sondern Jesus sagt einfach, kommt zu mir und bleibt bei mir. Nämlich genauso wie die Rebe am Weinstock in einer Lebensbeziehung zum Weinstock steht, sodass die Lebenssäfte des Weinstocks in der Rebe wirken und sich Frucht entwickelt. So ist das mit eurem Leben. Wer nahe bei Jesus ist, wer sein Leben mit Jesus, dem Retter und Erlöser der Welt, miteinander teilt, wer gewissermaßen nur diese eine Sorge in seinem Leben kennt: Ich möchte mit Jesus das Leben wagen, ob ich jung, ob ich alt bin, ob ich in Problemen stehe oder selbst ein Problem bin, ich möchte am Weinstock bleiben und alles andere überlasse ich dem Weinstock. Das ist eine ganz wichtige, wenn auch sehr einfache und simple Lektion. Nämlich, nur so wird unser Leben bedeutungsvoll für Jesus werden. Im wahrsten Sinne bedeutungsvoll. Am Ende hat er gesagt, ich hoffe, Sie haben den letzten Vers noch in guter Erinnerung. Da heißt es nämlich: Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das wird er tun. Deswegen sind wir erwählt. Deswegen hat er uns bestimmt, damit wir in enger Lebensgemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn und Retter der Welt dieses Leben auf Erden gestalten. Das hat sehr praktische Folgen. Nämlich, indem ich mich frage, bin ich heute nah bei Jesus? Ist mein Herz bei ihm? Bewege ich alle Fragen meines augenblicklichen Lebens mit Jesus, dem Gegenwärtigen? Ist er wahrhaftig nach seiner Verheißung der Herr und Meister, der mein Leben prägen und führen darf? Denn mit meiner Bekehrung hat er mir ein ganz großes Versprechen gegeben. Er will in mir wohnen. und Tag für Tag die Kraft meines Lebens sein. Er will mich von innen gewissermaßen führen und leiten. Er will die Erfüllung meines Lebens sein, weil er in mir Wohnung gemacht hat. Liebe Geschwister, wenn wir beten, beten wir nicht in das Universum hinein, sondern wir danken Gott, dass er in uns ist und auch den leisesten Gedanken versteht und mir zur Seite steht. Dieses in Christus, diese Formulierung, gebraucht der Apostel Paulus 183 Mal und will damit sagen, die ist so wichtig. Ihr könnt nur Werkzeuge in der Hand Gottes sein, wenn Jesus selbst in eurem Herzen den Thron bestiegen hat. Nur dann könnt ihr es sein. Und diese Glaubensüberzeugung prägt uns. Sie verändert uns. Sie gestaltet uns in ein neues Leben hinein. Diese Glaubensüberzeugung, Jesus in mir, ist die Kraft eines qualitativ neuen Lebens. Viele Christen strengen sich an. Sie wollen mit jedem Tag ein Stück besser werden und die anderen alle hinter sich lassen. Liebe Geschwister, das ist eine Position, die sehr viel Stress verursacht. Ich habe mich grundsätzlich davon gelöst. Nein, ich muss nicht etwas bringen, was dem Herrn gefällt, sondern ich darf etwas sein, womit der Herr die Zukunft der Welt gestalten kann. Er verändert mich von Tag zu Tag, ohne dass ich es merke. Mit der Ausgießung seines Heiligen Geistes hat er Liebe in mein Leben gegossen. Ich kann auch die Menschen lieben, die mir von ihrem Naturell her unsympathisch sind. Liebe, Freude, Friede, all diese wunderbaren Ergebnisse des Heiligen Geistes werden mehr und mehr in unserem reifenden Leben offenbar. Und darum sagt der Herr, lasst das mal mit der Veränderung eurer Persönlichkeit meine Sache sein. Ihr habt nur eine Verpflichtung. Bleibt in mir. Bleibt in mir. Bleibt in mir. Nun will ich dieses Bleiben in Christus nicht neunmal wiederholen, wie es in den 7 Versen aufgezeichnet ist. Aber ich möchte, dass das tief in unserer Seele sein wird und als Überzeugung uns Tag aus, Tag ein, Tag und Nacht begleitet. Bleibt in Jesus. Und dann braucht ihr euch über nichts weiteres, auch über die Ergebnisse eures Lebens, keine Gedanken mehr machen. Wer in Christus ist, bringt Frucht. Mit dem hat Gott was vor. Ob er das merkt oder nicht, ob er das sieht oder nicht. Ich könnte Ihnen jetzt so viel davon erzählen, wie das bei mir war. Nur eine Begebenheit. Da war ich in einem Diakonissenhaus in Lachen. Da habe ich Vorträge gehalten und dann kam ein junger Mann zu mir und sagte, Herr Krüger, kennen Sie mich nicht noch? Das sind immer Fragen, da wird es peinlich in mir. Denn nach 30, 40 Jahren ist es schwierig, noch einen Menschen zu erkennen. Und dann erzählte er mir, wie ich in der Jugendarbeit ihn durch ein Wort Gottes berühren konnte. Er sein Leben Jesus schenkte und nun längst Prediger des Herrn ist. Ich habe nie was davon gewusst. Das hat er alles in der Stille getan. Aber zu jenem Termin hat er es mich wissen lassen. Frucht, Frucht der Lippen, wie der Hebräerbrief sagt. Das heißt mit anderen Worten, wo immer wir stehen und wo immer wir etwas sagen zur Ehre unseres Herrn, da ist es seine Sache, Worte so ins Herz und in die Seele zu schieben, dass ein Menschenleben neu bewegt wird. Aber nicht allein das ist Frucht, sondern auch, dass Gott mich verändert, mir mehr und mehr hilft, in seine Wesensart zu finden. Dass ich vergeben kann, dass ich nicht anrechnen muss, dass ich Menschen lieben kann, die mir sonst gar nicht so nahe wären. und dass ich Freude im Alltag habe, auch wenn es mal drunter und drüber geht. So vieles, was der Herr in seinem Wesen uns mitgeteilt und gelebt hat, entdecken wir zunehmend in unserem Leben. Wenn ich nicht mehr zornig sein muss, obwohl das vielleicht meine DNA ist, wenn ich in Liebe einander vergeben kann, all diese wertvollen geistlichen Tugenden, die wir im Herrn kennengelernt haben, entdecken wir nach und nach in den Jahren der Nachfolge in uns. Das ist Frucht. Ich bin so froh, dass Gott uns verändert und uns nicht so belässt, wie wir ursprünglich waren. Ich denke, wer immer den Mut hat, einmal zurück in sein Leben zu blenden, der wird das entdecken. Früher hätte ich darauf ganz anders reagiert, wenn mich jemand reizt. Hätte ich die Fäuste geballt, hat mir mal jemand gesagt. Aber jetzt muss ich das nicht mehr. Das sind permanente Veränderungen unseres Lebens, die wir uns nicht selbst zuzuschreiben haben, sondern die Gottes Geist in jedem Gläubigen wirkt, wenn er bei Jesus bleibt. Wenn er bei Jesus bleibt. Liebe Geschwister, dieses Bleiben in Christus ist so wichtig. Und darum ermutigt uns hier der Briefschreiber Johannes, indem er dieses Gleichnis Jesu aufgreift und sagt, diese Aufgabe habt euch. Aber Aufgabe jetzt nicht in dem Sinne, dass ihr ständig nur bemüht seid und ständig das Laufen habt, sondern indem ihr euch in diese Welt hineinstellen lasst und erwartet, dass Gott etwas mit eurem Leben tut. Sicher sind die meisten unter uns schon viele Jahre im christlichen Glauben. Ich ermutige sie, dass sie einfach einmal in stiller Zeit zurückblenden und fragen, Herr, was hast du schon alles durch mich getan? Ich freue mich darüber. Natürlich ist es so, dass mein Leben nicht einfach verrinnt. Und auch das Leben unserer Schwester, die heimgegangen ist, wird ganz sicher, auch wenn das nicht immer vor Augen steht, von Gott gebraucht worden sein. Durch ihr Sein, durch ihre Worte, durch ihre Fröhlichkeit, durch ihr Wesen, durch das, was sie ausgestrahlt hat. Verstehen Sie? Gott sucht Menschen für diese sterbende, gottlose Welt, die ein Hoffnungssignal sind und an denen sich Menschen, andere, orientieren können. Das ist wahr. Bleibt in Christus und macht euch über die Ergebnisse eures Lebens keinerlei Sorgen, sondern vertraut dem Herrn, dass er euer Leben entsprechend eurer Begabung gebrauchen wird. Und damit bin ich bei einem ganz anderen Punkt, nämlich wir sind alle erfrischend unterschiedlich. Alle. Das ist so schön. Keiner muss zwanghaft hier stehen, sondern wir dürfen uns irgendwo in der Gemeinde den Platz schenken lassen, den Gott für uns bereitet hat. Und den er auch entsprechend in uns begabt. Jetzt könnte ich lange von 1. Korinther 12 reden, von den wunderbaren Geistesgaben, die dort geschildert werden, von den Wortgaben der Seelsorge zum Beispiel, von den Wortgaben der Verkündigung, von missionarischen Gaben, vieles andere mehr. Aber ich möchte gar nicht so hochgreifen, sondern ich möchte einfach schlicht sagen, wir sind in unserem Naturell vom Herrn begabt und diese natürlichen Begabungen heiligt er durch seinen Heiligen Geist und gebraucht sie zum Bau seines Reiches. Ich werde nie vergessen jenen alten Bruder, der in einer der Gemeinden, die ich einmal hatte, immer an der Tür stand und die Menschen herzlich willkommen hieß. Ich kann Ihnen sagen, die Hand, die einen Menschen einmal liebevoll drückte und die Augen, die dieses Willkommen begleiteten, werden diese Leute nie vergessen. Der war derart herzlich und einladend in sich als Person, dass man ihm kaum widerstehen konnte. Verstehen Sie? Das ist ein natürliches, ein ganz selbstverständliches Geschenk, das Gott ihn da gemacht hat. Aber in der Gemeinde hat er ihn in besonderer Weise gebraucht. Es hat sich kaum jemand erlaubt, nach diesem Händedruck nicht mehr zu kommen. Kaum. Und so gibt es andere Menschen. Wir machen einen Kardinalfehler, wenn wir Begabungen anderer Menschen gegen andere ausspielen. Dann wird der Herr beleidigt. Natürlich verstehe ich die menschlichen Gefühle, wenn Menschen eine wunderbare Stimme haben und singen können und die ganze Gemeinde einstimmt oder sie gar vorne stehen, einen Chor leiten. Das sind herrliche Gaben zur Ehre des Herrn. Ich kann das nicht. Wenn ich das machen würde, dann würde ich einmal singen und nie mehr meine Geschwister wiedersehen. Aber es gibt solche Menschen, die können das. Das sind natürliche musische Begabungen, die der Herr gebraucht. Aber dann gibt es auch noch die besonderen Gaben des Heiligen Geistes. Dass Menschen besondere Erkenntnis haben, weil sie intensiv die Bibel studieren. Und das ist wunderbar, wenn man von ihnen profitieren kann. Darum haben wir Bibelstunden und bieten sie an. Dass Menschen ihre Begabungen dort einbringen. Nicht damit sie selbst groß werden und man vor Neid blass wird, sondern um einfach zu profitieren, dass es solche Brüder und Schwestern gibt, die der Herr in vielen Jahren geprägt hat durch sein heiliges Wort. Ich finde es ganz, ganz großartig, die Buntheit der Gemeinde. Werd nur manches Mal traurig, wenn ich versteckte Neiderfahrungen mitbekomme. Ich sage dann immer, das, was Gott uns geschenkt hat, hat er als Ergänzung geschenkt, nie als Kontrastprogramm. Was er dem einen geschenkt hat, soll mich nicht blass und neidisch machen, sondern dankbar und froh, dass es so einen Menschen gibt. Und ich bin sicher, das lehrt die Schrift. Es gibt keinen Christen auf Erden, der keine Gabe hätte, mit der er Gott nicht dienen könnte. Und wenn unser Leben älter und älter wird und wir nicht mehr so die Kraft haben, zum Tische tragen und Stühle schleppen, ich denke, dann gelingt es vielleicht dem einen oder anderen immer wieder auf die Knie zu gehen. Und wenn die auch nicht mehr mitmachen, ist Gott auch damit einverstanden, dass wir im Sitzen oder im Liegen oder kurz vor dem Schlaf noch unsere Hände falten und beten. Das ist das Bewegende dieser Abschiedsreden. Nämlich, da geht es ja um das Bleiben in Christi. Und diese Worte hier haben gleich 6 Gebetsverheißungen, die hier zusammengeordnet sind. Damit will der Verfasser sagen, es kann nur eine lebendige Beziehung zu Jesus aufrechterhalten werden, wenn wir im Gebet bleiben. Aber auch das Wort Gottes uns täglich in die Gegenwart Gottes hineinnimmt. Das Wort Gottes ist etwas, was er als himmlischen Schatz auf diese vergängliche Erde geschickt hat. Es geht alles, vergeht alles. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Wenn wir eine feste Basis, ein Fundament unseres Lebens brauchen, in dem wir fortwährend Jesus begegnen können, sind wir bei aufgeschlagener Bibel gut unterwegs. Lasst uns Bibelforscher im besten Sinne werden, die immer wieder neu vom Hunger des Geistes getrieben in das Wort hineingeführt werden. Und viel dazu lernen haben. Liebe Geschwister, es gibt kein gesundes Christsein ohne aufgeschlagene Bibel und ohne ein betendes Herz. Wie bleiben wir bei Jesus? Manchmal wird das Alter so schwer und viele Geschwister sagen mir, ach, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Und mit dem Gebet ist es auch flau geworden. Das war alles in früheren Jahren, als ich noch dynamisch war, jung war. Da ging alles viel leichter. Das viel leichter verstehe ich. Aber das grundsätzlich Abschalten verstehe ich nicht. Denn auch im Krankenstadium kann man legend in Gedanken dem Herrn die Ehre geben. Und wenn es nur heißt, Herr, ich danke dir, dass ich diesen Tag mit dir wieder verleben konnte. Herr, ich danke dir, dass du nach deiner Verheißung immer bei mir bist. Es mögen Himmel und Erde vergehen, aber dein Wort bleibt immer dasselbe, das mich speist, das mich trägt, das mich ermutigt, das mich tröstet. Liebe Geschwister, was haben wir einen Herrn und einen Gott? Nämlich, der beständig bei uns ist und beständig Schritt für Schritt durch unser Leben geht. Und diesem Herrn wollen wir bis zum letzten Atemzug dienen. Bleibt im Herrn und macht euch über die Folgen dieses Bleibens in Christi keine Gedanken. Ich weiß, dass es Menschen gibt, gerade in unserer Frömmigkeitsprägung, die sich fortwährend den geistlichen Puls halten. Die sagen, na, was habe ich denn heute wieder Gutes getan? Reicht es, Herr? Reicht es? Und die so in einem Selbstgespräch der fortwährenden Belastungen stehen. Liebe Geschwister, ich sag's nochmal, das ist mir sehr, sehr wichtig. Sie brauchen sich keine Gedanken machen, was aus Ihrem Leben bei herauskommt. Machen Sie sich nur Gedanken, dass Sie nahe bei Jesus sind. In Christus bleiben. 9-mal betonte es hier. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. In wem mein Wort bleibt, dann bringt es viel Frucht. Bleibt, bleibt. Das ist eine gute Botschaft. Und alles andere werden wir staunend in der Ewigkeit erleben, was Gott aus einem kleinen Leben alles segensvoll bereiten konnte. Ich bin mal gespannt. Ich kann ja nicht jeden Menschen fragen, ob er gesegnet ist, wenn ich einen Dienst hinter mir habe. Aber eines Tages werde ich es erleben, wie viele Menschen dankbar sind für das, was ich war und was ich getan habe und was ich verkündigt habe. Großartig. Bleibt in mir und ich in euch. Liebe Geschwister, das ist die wesentliche Aussage des Weinstocks und den Reben. Der Weinstock ist Jesus. Von ihm kommen die Lebenssäfte. Die muss ich nicht selbst produzieren. Und wenn es in mir fade wird, dann heißt das nur, dass die Lebensverbindung zu Jesus ein bisschen lädiert ist. Das ist ja auch wieder ein Bild aus der Natur. Reben können ja durchaus mal abgeknickt werden, vor allen Dingen im Winter. Wenn sie steif sind und der Sturm kommt, dann mögen sie noch am Weinstock hängen mit einer kleinen Faser. Aber die Kraft des Weinstocks, die Lebensenergie geht nicht mehr durch. Und darum wird sie im nächsten Herbst ganz sicher keine Frucht tragen. Und dann, und hier wird das Bild strapaziert, und dann ist es wesentlich, dass die Rebe wieder feste organische Verbindung zum Weinstock erhält. Festen Zugang, dass das System der Aufnahme der Lebenskräfte wieder normal wird und vom Weinstock durchströmt werden kann. Dann wird es selbstverständlich, dass aus dieser Rebe dann wieder etwas wird, was Frucht bringt. Jesus hat mal in Ernsthaftigkeit davon gesprochen, dass es Weinstocksreben gibt, die nichts mehr tragen. Und da ist dann ganz sicherlich etwas nötig, was in unserem Leben immer so sein sollte. Nämlich dann dürfen wir umkehren. Dann dürfen wir uns auch reinigen lassen von Schuld und Sünde der Vergangenheit oder der Gegenwart. Dann ist es einfach wichtig zu fragen, Herr, wo ist es? Wo ist der Zufluss unterbrochen? Und dann dürfen wir wieder Frucht tragen. Jesus gebraucht da nochmal ein anderes Bild von den Pfunden oder den Talenten und sagt, wuchert damit, mit dem, was ich euch anvertraut habe. Wuchert, tut etwas. Und dann war einer da, der war sehr ängstlich und risikoarm zudem. Der nahm das Pfund, wickelte es schön ein und vergrub es. Nein, ein solcher Mensch, der seine guten Talente, seine wunderbaren Begabungen ständig vergräbt, der darf nicht auf Vermehrung hoffen. Die Frucht gehört in diese Welt hinein. Und Menschen brauchen sie, damit sie gesund werden, geistlich gesund. Ja, nun habe ich Ihnen viel erzählt vom Weinstock und den Reben. Und wenn ihr vieles wieder vergisst, so ist nun einmal unser Hirn, gerade wenn es reifer geworden ist, dann behaltet das eine Wort doch in lebendiger Erinnerung. Bleibt am Herrn. Und über den Rest eures Lebens macht euch keinerlei Gedanken und Sorgen. Ihr werdet staunen, wenn wir oben ankommen, wie viel unser Leben zur Ermutigung, zum Glauben für andere Menschen gedient hat. Ihr werdet staunen.